ARD Sounds.
Hey, ihr hört Scores Next, den Filmmusik-Podcast. Normalerweise hier mit mir, Malte, und einem Filmscore, den ihr euch gewünscht habt und den ich dann entschlüssel und analysiere. Heute machen wir das mal ein bisschen anders. Wir lassen diesen Umweg mit dem Analysieren weg und sprechen direkt mit der Quelle. Also wir sprechen mit zwei Filmmusikkomponisten. Ich hatte bisher erstmal einen Gaming-Komponisten da. Das war für unsere Anno-Folge. Aber Filmmusikkomponisten tatsächlich noch nie. Und nach 4 Jahren dachte ich mir, kann man das mal machen. Ich habe mir jetzt gleich zwei eingeladen, nämlich Leon Maximilian Brückner und Clemens David Kraus. Hi, schön, dass ihr da seid.
Schön, dass wir hier sein können.
Vielen Dank für die Einladung.
Scores Next. Die Musik deiner Lieblingsfilme.
Ja, in Scores Next erzähle ich ja meist die Geschichte eines Films über die Filmmusik. Heute erzählen wir mal eine andere Geschichte, nämlich wie werde ich Filmmusikkomponist? Und das ist ja sowas wie ein Traumjob, oder sage ich da zu viel?
Es ist auf jeden Fall ein Traumjob. Und das fängt auch schon sehr früh an. Also bei mir war es so, dass ich schon im Jugendalter mit so 9 oder 10 habe ich so einen Film gesehen.
Weißt du noch, welcher das war?
Das war Klang des Herzens. Das war ein wunderschöner Film, wo ein Junge auf der Straße lebt und durch die Musik den Weg zu seinen Eltern findet. Das war so ein bisschen der Moment, wo ich gemerkt habe, dass es überhaupt Filmmusik gibt. Und ich habe mich interessiert, wie macht man überhaupt Musik? Ich habe vorher nur Blockflöte gespielt und habe dann mehrere Instrumente gelernt und auf dem Weg Hilfe bekommen, auch vom Musiklehrer. Und dann in einem Zeitungsinterview schon gesagt, ich möchte Filmkomponist werden. Da war ich so 11 oder 12 und dann war es für mich gesetzt. Also dann muss ich auch diesen Weg einschlagen. Ich habe es jetzt einmal gesagt in einer Zeitung und jetzt muss ich das auch tun. Und seitdem verfolge ich den Weg.
Okay, und bei dir, Clemens, war es da auch so? Ist es auch ein Traumjob gewesen schon immer?
Schon, also ein Traum, der in der, ich glaube, als ich Jugendlicher war, kam der so auf. Das war, glaube ich, so die Zeit von, als gerade Interstellar rauskam und da war ich, irgendwie kam das dann auf einmal auf, dass auf einmal auch gerade in so Making-ofs zu Filmen über die Filmmusik gesprochen wurde. Und ich habe durchaus in der Zeit auch viele Filme gesehen, aber auch gerne eben Making-ofs gesehen, weil ich auch in der Zeit noch sehr gerne auch selbst hinter der Kamera stand. Dann kam das so Stück für Stück bei so Kurzfilmprojekten, auf die ich mit Freunden gemacht habe, dass ich irgendwann mal so gedacht habe, ach, ich kann mich ja mal an der Filmmusik versuchen. Und ich habe da absolut meine Begeisterung gefunden, habe auch einfach gemerkt, dass so gerade diese Set-Atmosphäre, die ja total beeindruckend ist, aber auch echt sehr, sehr kräftezehrend, dass das nicht so sehr meins ist. Also, dass ich 14 Tage durchdrehen, sprichwörtlich nicht durchhalte. Ja, das hat sich dann echt so ergeben, dass ich dann über die Projekte im Grunde genommen vom Set in die Postproduktion gerutscht bin und da dann meinen Weg auch ja gefunden habe.
Was man mitbringen muss und wie man danach Jobs findet, darüber sprechen wir heute. Oder kurz gesagt, wie lange braucht man, bis man es dann schafft, sowas hier zu komponieren? Das waren jetzt 55 Sekunden Musik von dir, Clemens, mit deinem Kollegen Sebastian aus eurem Filmmusik-Kollektiv Samples unterm Sofa. Darüber sprechen wir später noch. Ich habe es mir angeguckt. Es ist sozusagen ein Bus, der zum Leben erwacht, der hier vertont wird, oder?
Im Grunde genommen ja. Also die Grundidee hinter diesem kleinen Kurzfilm im Grunde genommen war, dass man aus einem öden Alltag, also die Hauptfigur sitzt in einem Bus und hat vermutlich einen langen Arbeitstag hinter sich und schaut so ein bisschen müde, gelangweilt aus dem Fenster und auf einmal dann, als sie die Regentropfen am Fenster verfolgt mit ihrem Finger, fangen die Regentropfen an, sich um ihren Finger herum zu bewegen und gehen dann auf einmal nach oben und das ist der Moment, wo der Bus auf einmal anfängt, Füße, also mechanische Füße zu bekommen und in eine Fantasiewelt weiter walkt.
Und dieses Staunen, dieses Erstaunen wolltest du in Musik übersetzen?
Ja, dieses Staunen, aber auch dieses Tänzerische von diesem Bus, oder zumindest habe ich das in der Musik so dargestellt, das wollte ich übersetzen. Also du kommst aus so einer leeren, ruhigen Atmosphäre und auf einmal passiert etwas, womit du nicht gerechnet hast. Da gehen dann die Flöten total hoch und auf einmal fängt die Musik an, richtig, ja, auch in Bewegung zu kommen und eben diesen Aufbruch sozusagen in diese Fantasiewelt, diesen Aufbruch zu gestalten und da reinzugehen.
Wir sind ja jetzt sozusagen schon bei dem, was ihr jetzt gerade macht, aber wenn wir auf eure Anfänge gucken, so, wir haben, hören heute mehrere Beispiele von eurer Musik, nicht alles ist Orchestermusik, aber ist Orchestermusik oder die sogenannte klassische Musik auch das, was euch früher geprägt hat?
Also bei mir würde ich sagen, eher nicht. Also ich bin da reingerutscht. Ich komme eigentlich aus eher dem Pop-Rock-Bereich. Ich habe als Junge mit 10 angefangen, mehrere Instrumente zu spielen, eben auch E-Gitarre. So den Weg zur Musik gefunden, autodidaktisch eher aus dem Pop-Metier. Mhm. Und dann durch das erste Studium in Düsseldorf, da habe ich Musik und Medien studiert, da spielt man dann auch in verschiedenen Kombos, Jazz und ja, cool. Ich selbst habe kein Orchesterinstrument gespielt. Okay. Außer Posaune, das war aber eher im Jazz-Kontext.
Und bei dir war das anders?
Bei mir war das anders. Ich habe schon relativ früh mit Klavier begonnen, hatte Klavierunterricht und dann kam irgendwann Schlagzeug dazu, also erstmal wirklich nur Drumset und das war dann eben für mich die perfekte Ergänzung. Klavier war halt natürlich klassisch gelernt und das fand ich auch irgendwie gut, aber das hat mich nie zu dem Zeitpunkt wirklich so begeistert. Mit dem Drumset kam halt eben genau diese, ich sag mal, diese Coolness dazu. Mit dem Abitur, wo ich einen Musikleistungskurs hatte, kam dann wirklich die große Begeisterung für klassische Musik und insbesondere Orchester-Symphonik auf. Und die habe ich dann in meinem Bachelor in Hannover, im fächerübergreifenden Bachelor, es ist sozusagen Schulmusik, ausleben können.
Und dann seid ihr sozusagen nach Hannover bei dir und Düsseldorf bei dir in Ludwigsburg gelandet, beide in diesem Studiengang Filmmusik. Ist es schwierig, da angenommen zu werden?
Also wir haben es beide geschafft. Ich glaube, es ist schwierig zu sagen, ob wir jetzt besonders geeignet sind. Ich glaube, es ist immer dieses, an den Musikhochschulen und eben auch an den Filmakademien muss man eine Eignungsprüfung in Anführungszeichen machen und dafür Sachen vorbereiten. Also man hat immer eine Vorauswahl, wo man dann zu Filmausschnitten Musik machen soll. Das waren aber allerdings auch nicht so viele. Und die eigentliche Prüfung, wenn man dann weiterkommt, dann gibt es eine Prüfung vor Ort. Und dann steht man da mit den anderen, die sich auch beworben haben und wartet, was passiert jetzt eigentlich genau. Man weiß, dass man am Ende am Flügel sitzen wird und zu einem Filmausschnitt Musik live spielen soll. Man weiß noch nicht, welcher Film es ist oder ob man Ideen haben wird. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr aufregend. Aber die Filmakademie ist auch sehr sympathisch. Also wenn man ankommt, ist es wie, hat so ein Dorfcharakter, finde ich. Und man wird sehr nett empfangen und das groundet einen direkt.
Also was Familiäres.
Was Familiäres auf jeden Fall. So, dass man sich direkt wohlfühlt. Und dann ist es gar nicht so diese krasse Prüfungssituation. Wenn man sich das jetzt vorstellt, man sitzt am Flügel und spielt zum Filmausschnitt, ist erstmal natürlich Angst und schaffe ich das? Und wir hatten eine sehr lustige Szene mit einer Ziege in der Wüste und einer Autowerbung.
Und dann sitzt da eben die Kommission und dann bekommt man halt eben sonst noch Fragen. Also wie gut kennst du dich vielleicht jetzt mit diesem oder jenem aus? So Begriffcluster oder warum hast du jetzt die Szene so und so vertont?
Wenn man Ludwigsburg dann durchzieht, dann landet man am Ende mit seinen Projekten vielleicht auch bei Arte. Gefallen, ein Kurzfilm, rund 10 Minuten, jetzt schon in der Mediathek anzusehen. Das war auch ein Projekt der Studierenden Ludwigsburg, also der Filmakademie. Und die Musik, die stammt von dir, Leon. Und du spielst auch viele der Instrumente selber, oder?
Genau, es war eher aus der Situation heraus, weil es gibt einmal im Jahr die Möglichkeit für das Atelier Ludwigsburg Paris, es ist eine Kooperation mit Frankreich, Musik für Arte-Filme zu schaffen, also Filme, die definitiv in Arte ausgestrahlt werden. Das sind Kurzfilme mit einer Länge von 8 Minuten, meine ich, ist wirklich, soll eingehalten werden. Man hat extrem wenig Zeit, weil es gibt getaktete Pläne, Produktionspläne, in denen die Leute da innerhalb von 2 Wochen, glaube ich, den ganzen Film drehen. Und am Ende hat man dann, Audio kommt immer ganz zum Schluss, Postproduktion kommt am Ende. Und man weiß gar nicht, was letztendlich gedreht wird. Man unterhält sich natürlich vorher schon. Aber die eigentliche Musik aufs Bild kann man erst anschließend machen. Und deswegen haben aber der Regisseur, das war Jules Summit, Becher, Wir haben ausgemacht, dass wir vorher schon so zusammenarbeiten, dass am Ende wenig noch zu tun ist. Also wir haben Playlists konfektioniert. Also mit jeder Regieperson ist es eine andere Arbeitsweise. Man findet die am Anfang heraus und groovt sich langsam ein. Und bei uns war es über Playlists, dass wir schon direkt Musikgeschmack ausgetauscht haben. Und da war es in diesem Fall ein Jazzy-Musikgeschmack im Kontrast zu einem klassischen Musikstil. Es ist ein Film, da geht es um Nachbarschaftskonflikte. Es ist ein lustiger Film. Eine junge Dame, die eigentlich nur die Pflanzen ihrer Freundin gießen muss.
Und was dann passiert, das hören wir dann, nachdem wir die Musik jetzt gehört haben. Ja. Wir hören Gefallen. Diese Geschichte wird ja im Rückblick erzählt und es gibt immer mehr Enthüllungen und deine Musik sorgt sozusagen für so einen Drive, aber auch immer für so ein Stoppen, wenn sozusagen wieder was Neues rauskommt, oder? Ist das so?
Ja, ich glaube, es gibt viele Schwierigkeiten, wenn man so Filmmusik macht und witzige Filme sind besonders schwer.
Und dann auch noch kurze.
Genau, kurze Filme, wo man auf die Pointen raus muss und ich glaube, deswegen war die Zusammenarbeit so wichtig, auch mit dem Editoren, dass man schon vorab Tempi klärt, weiß, wie schnell die einzelnen Szenen sein werden und darauf basierend baut man in den Soundtrack, weiß genau, wo man eigentlich dann stoppt und dann entsteht eben der Witz im Nachgang.
Wie lange hast du jetzt für so wenig Minuten gearbeitet? Du hast gesagt, ja, du hast es nicht viel Zeit, du warst beschränkt, aber wie lange hat dich dieses Projekt beschäftigt?
Also der Gesamtzeitraum, würde ich sagen, war über so 2 bis 3 Monate. Ab dem ersten Treffen bis dann zum Ende, dann bespricht man sich. Und dann hat man eben längeren Leerlauf. Also der Leerlauf ist dann irgendwie 5, 6 Wochen. Und dann am Ende geht es dann nochmal richtig los. Und da hatte ich dann, ich glaube, es waren 1,5 extrem intensive Wochen, weil ich habe auch die Filmmischung für den Film gemacht. Also Musik habe ich dann in 6, 7 Tagen mit Studiozeiten. Also ich habe verschiedene Musiker vorher schon angefragt.
Das musste ich selber.
Genau. Und dann aber für die wichtigen, gerade Schlagzeug, das kann ich nicht nachmachen. Das muss jemand, der das kann, spielen.
Das ist aber der Spaß an handgemachter Musik. Und ich glaube, ihr habt dieses Jahr auch noch was richtig Tolles erlebt. Ihr habt sogar mit 100 Musikern sozusagen zusammenarbeiten können, oder?
Also wir haben im Filmmusikstudium haben wir verschiedene Aufnahmen auch mit Orchester. Teilweise dirigieren wir die sogar selbst, teilweise nicht. Da sitzen wir dann in der Regie und hören und diskutieren mit dem Dirigenten, der Dirigentin, wie wir das genau haben wollen. Und das eine ist mit dem Deutschen Filmorchester Babelsberg. Das andere ist mit dem Symphony Orchestra Bratislava, glaube ich. Ich glaube, so heißen die. Und das ist eine ganz besondere Exkursion, weil wir, also erstens, wir fahren nach Bratislava, das ist eine wunderschöne Stadt. Dazu kommt dann aber, dass wir nicht wie sonst üblich, wir kommen zur Aufnahme und dann wird 80 Minuten aufgenommen und danach fahren wir wieder, sondern damit wir auch etwas Orchestererfahrung sammeln können, gibt es 2 Tage davor einen eigenen Probentag oder Probenabend mit denen, mit dem Orchester. Sprich, wir haben dann nicht nur den Aufnahmeslot, sondern auch die 80 Minuten Probe, in denen wir einerseits das Stück denen schon mal näher bringen können, aber auch vor allem selbst üben können, zu dirigieren, diese Präsenz auch vorne am Dirigierpult zu haben. Und das ist eine ganz außergewöhnliche Erfahrung.
Also ich habe eine etwas andere Erfahrung in Bratislava gemacht. Ich fand es unfassbar schön, mit dem Orchester zusammenzuarbeiten. Aber weil ich eben aus der Popmusik komme, ist das Dirigat für Orchester etwas ganz Neues gewesen. Etwas, das ich erstmal erleben musste. Ich habe schon vorher gewusst, dass es anders ist als ein Klick, aber so anders hätte ich nicht gedacht. Also für alle Zuhörenden, man muss sich vorstellen, man steht vor dem Orchester, man muss dirigieren, aber man dirigiert nicht synchron zu den Musikern. Und alle Orchestermusiker werden sich jetzt denken, ja, das ist doch nichts Neues. Aber für mich als Gefühl vorne, ich habe immer mit Klick eingespielt, alle Instrumente. Ich bin Drumset gewöhnt, ich bin gewöhnt, Klick auf dem Ohren zu haben, war es etwas ganz Neues. Und da ist so ein Orchesterapparat deutlich langsamer, er reagiert und man muss vordirigieren, man muss vor dem Orchester sein, damit es in Time bleibt. Und es ist ein viel variableres Tempo. Es geht eben in der Orchestermusik nicht darum, eine gerade Linie zu haben, sondern mit Tempi auch zu spielen und es auszureizen und mit Gefühlen mitzugehen oder eben auch nicht, je nach Situation. Und das war sehr überfordernd für mich. Und da habe ich festgestellt, dass das Dirigat für mich nichts ist. Und ich
also ihr lernt es auch im Studium schon ein bisschen zu dirigieren an kleineren Ensembles.
Genau. Genau, also es ist nicht vergleichbar mit einem klassischen Dirigierstudiengang, wo man jetzt jede Woche irgendwie eine Stunde Dirigierunterricht hat. Es ist generell in dem Studiengang so, das ist auch das grundlegende Prinzip, dass wir blockweise Unterricht haben, also eigentlich immer so einen Tag von 9:30 bis 16:30, da ist dann jetzt unser Dozent für Jazz da oder für Orchestration, für Tonsatz oder für Filmmusik, Dramaturgie oder eben auch Gastdozierende. Aber man hat jetzt nicht 5 Tage die Woche Unterricht. Das ist mal etwas mehr, dann sage ich mal, sind es 2 bis 3, manchmal sogar 4 Tage, die man Seminar hat. Manchmal sind es aber auch nur einer oder auch manchmal keiner, weil die restliche Zeit für Projekte ist. Projekte von der Filmakademie oder auch wenn man eigene Sachen hat. Nebenbei gibt es ja auch sowas wie, was weiß ich, man darf eine Website machen für sich selbst oder was heißt darf, aber sollte irgendwo auch. Man muss vielleicht Social Media pflegen oder was auch immer. Da ist wirklich, das steht uns aber letztlich frei und das heißt, dieser Filmmusikstudiengang
ist wenig verschult, sondern sehr
ist,
offen.
Ja, ist sehr wenig verschult.
Aber man braucht dann auch einen eigenen Antrieb.
Total, du brauchst stark. Absolut den eigenen Antrieb. Also ich sage, okay, ich sitze jetzt gerade an dieser und jener Szene oder ich sitze an diesem und jenem Stück und ich möchte jetzt Feedback, ich brauche Input, ich brauche irgendwie eine zweite Meinung, die mir sagt, okay, das funktioniert schon, dramaturgisch hast du überlegt, diesen oder jenen Punkt nochmal zu treffen. Das ist aber eben alles etwas, was wir als Studierende mitbringen.
Also eine Art betreutes Arbeiten schon so ein bisschen?
Ja. Also je nachdem, wie man es auch möchte, das ist auch letztlich der Vorteil, dass wir auch dann letztlich, ja, je nachdem, was wir schön können oder auch wo wir uns sehr wohlfühlen, entsprechend bei verschiedenen Dozierenden auch gezielt auf die zugehen und sagen, du, ich habe da jetzt gerade einfach absolut noch keinen Plan, wie ich jetzt diesen Synthesizer-Score mische, wie der gut klingen kann. Hast du da ein paar Tipps für mich?
Und ich denke, bei Studium denkt man auch viel an Prüfungen und wir lernen nicht für Prüfungen, sondern, so blöd es klingt, wir lernen fürs Leben. Also wir lernen für uns selbst. Und ich glaube, das ist auch der große Vorteil. Deswegen haben wir alle auch so viel Motivation, so ein Selbststudium zu betreiben. Die einzigen prüfungsrelevanten Dinge, wo man wirklich was haben muss, sind eben diese ganzen Orchester-Sessions, die Aufnahmesessions. Da muss man was vorbereiten für.
Beziehungsweise, wenn man das nicht macht, ist man irgendwo auch selbst schuld.
Und am Ende dann die Diplomarbeit, wo wir dann die gemachten Projekte präsentieren, auch Text abgeben müssen, wie unser Arbeitsprozess war, was wir uns dabei gedacht haben. Aber an sich Prüfungen, wie sie in anderen Studiengängen der Fall sind, dass man jetzt wirklich Multiple Choice wissen muss, welche Krankheit jetzt gerade da der Patient hat, das haben wir nicht. Wir haben, also das war in den vorherigen Studiengängen anders, da hatte man Musiktheorieprüfungen, das haben wir hier in diesem Fall nicht, aber dafür eben ständiges Mentoring und ständige Begleitung.
Ja, das war Lillys Lullaby von unserem Filmmusikkollektiv-Kollegen Sebastian Greim, was er eben in Bratislava eingespielt hat und dirigiert hat. Ja, Sebastian hatte ein, wie ich finde, sehr, sehr schönes Stück gemacht. Die Mischung aus Walzer, Disney, ein bisschen verträumter magischer Welt, wäre jetzt meine Assoziation.
Gibt's den Film dazu?
Nur im Kopf. bei uns im Filmmusikkollektiv gibt es, sag ich mal, so ein bisschen verschiedene Aufgabenbereiche. Und da war es jetzt so, Sebastian hat das natürlich komponiert. Bei der Orchestration, also dieses genaue Abstimmen von Dynamiken, von, sage ich mal, auch wenn man Akkorde setzt, wenn man Melodien setzt, da habe ich eine große Begeisterung für und entsprechend habe ich dann über Sebastians Partitur drüber gesehen und ihm da auch nochmal viel Feedback gegeben, also eben so Kleinigkeiten wie, wenn du hier das volle, also wenn sozusagen die Blechinstrumente volle Kanne spielen, dann werden da die Flöten nicht drüber kommen.
Und ihr habt jetzt mehrmals schon euer Kollektiv angesprochen, Samples unterm Sofa. Wann habt ihr euch entschieden, euch als Kollektiv von 4 Menschen zusammenzuschließen, die ja eigentlich auch Konkurrenten hätten sein können?
Das ist wahr. Also man muss sich vorstellen, bei unserer Filmakademie kriegt man Projekte dadurch, dass man an Pitches teilnimmt. Und da haben wir gemerkt, dass wir uns auf Projekte gerne auch gemeinsam bewerben. Also wir kannten uns dann davor in dieser Anfangsphase, haben wir uns kennengelernt, haben uns ein bisschen ausgetauscht und dann eben bei dem Pitch uns zu zweit beworben, weil es für Sachen war, wo wir vielleicht selbst noch nicht so viel Erfahrung haben und es gemeinsam austesten wollen. Und daraus ist dann immer mehr so eine Kollaboration entstanden. Und dann im dritten Monat oder vierten Monat, irgendwann hatten wir dann eine Pop-Recording-Session innerhalb des Semesters. Und dann haben wir eigene Stücke mitgebracht und als Band zusammen gespielt. Und ich glaube, das war so der Moment, wo wir gemerkt haben, hier können wir funktionieren musikalisch gut zusammen. Wir können uns miteinander connecten. Und dann kam die Idee auf, warum machen wir das nicht als Filmmusikkollektiv? Warum verbinden wir uns nicht, statt bei den Pitches gegeneinander anzutreten, treten wir gemeinsam an?
Heißt es jetzt auch, ihr teilt Aufträge und Geld? Oder wie sieht das aus in Zukunft?
Genau, der Plan ist, dass wir jegliche Projekte annehmen. Wie Clemens schon gesagt hat, jeder hat so seine Stärken und Schwächen und dann schauen wir dann gemeinsam drauf, welches Projekt vielleicht prädestiniert, wer passt besser zu einem Orchester-Score, wer passt besser zum Jazz-Score und manchmal switchen wir das aber auch und tun uns zusammen. Also es heißt nicht nur, weil man etwas noch nicht gemacht hat, dass man es nicht machen kann, aber wir besprechen es im Kollektiv, teilen die Projekte mehr oder weniger fair auf, würde ich sagen, und es entsteht auch eine eigene Arbeitsdynamik, wenn man zu zweit arbeitet. Also wir sind zwar zu viert, also Clemens, Sebastian, Konsti und ich, aber an Projekten arbeiten wir kompositorisch meistens nur maximal zu zweit. Wenn es um die Musikaufnahme geht, kommt es auch schon mal vor, dass wir uns zu viert zusammentun und dann eben tatsächlich auch Songs aufnehmen.
Und wie sich eure Band anhört, das hören wir, glaube ich, in diesem Titel I Try, oder?
Genau so ist es. But I don't mind. I get up 'cause it feels right. Doubt me on the inside. Wanna show my words to the others on the outside. Write on my plans, but I don't start winning. Page full of dreams, yeah, the doing's missing. Guess you is new and just wants attention. I got me.
I Try, Musik für einen Serienpiloten, komponiert von Clemens und Leon, beide hier im Studio bei mir. Ist das auch eine Serie, die nur im Kopf existiert, oder?
In diesem Fall mal nicht. Das ist ein Serienpilot, der auch an der Filmakademie entstanden ist. Der ist jetzt gerade noch so in den allerletzten Ausläufen der Postproduktion. Da hatte mich der Produzent einfach mal angesprochen, weil ich mit dem auch schon ein Projekt davor gemacht hatte, ob ich da nicht Lust drauf hätte auf einen Serienpiloten. Und ich hab natürlich gesagt, ja klar, warum nicht? Und dann hatten wir ein Treffen mit der Regisseurin online. Das war so eine halbe, dreiviertel Stunde. Wir haben so ein bisschen, also ich hatte der Regisseurin davor schon ein paar andere unserer Bandsongs geschickt. Wir sprachen so ein bisschen eben über das Gefühl, über die Atmosphäre, auch über Tempo und worum es eben auch in dieser Serie geht, um dieses I Try. Also es geht darum, spielt in Kopenhagen in einem Architekturbüro. Da kommen zwei Neulinge dazu, die beide eigentlich aufsteigen wollen. Aber in diesem Büro gibt es schon viele Machtkämpfe und es ist relativ lustig, dieser Pilot, aber eben auch mit so leichten Fallhöhen an manchen Stellen. Aber letztlich ist es so dieses, es lässt sich alles darauf zurückbrechen, dass im Grunde genommen alle so ein bisschen diese Mentalität von I try, ich versuche besser zu werden, ich versuche an mir zu arbeiten. Und nach diesem Meeting, Leon wollte eigentlich schon nach Hause, da hatte mich dann die kreative Energie gepackt und ich habe mich ans Klavier gesetzt und habe mal irgendwie so ein bisschen was improvisiert und glücklicherweise konnte Leon dann auch nicht mehr sich loseisen, hat sich die Gitarre geschnappt und wir haben dann irgendwie innerhalb von einer Stunde, zwei Stunden das harmonische Gerüst von dem Song sozusagen kreiert. Also wir haben einfach so ein bisschen ausprobiert, okay, das ist jetzt unser Verse, dann brauchen wir vielleicht noch eine Bridge und dann haben wir auch überlegt, okay, wie können wir diesen Refrain gestalten, wie machen wir den anders und zu unserem Riesenglück haben wir dann einen fast fertigen Song an die Regisseurin und die Produktion geschickt. Auch sogar samt Leadsheet und Text und alles. Und die Nachrichten darauf waren, glaube ich, einfach nur, oh mein Gott, I love it und irgendwie Herzreaktion. Und
man muss dazu sagen, ist das nicht der Standard. Also wir waren deswegen begeistert, weil das ein erster Entwurf, den man anfertigt, direkt genommen wird. Das passiert in 10% der Fällen. Natürlich, einzelne Ideen, einzelne Motive kommen rein, aber dass es wirklich direkt genommen wird.
Das Endprodukt ist sozusagen, was man schafft. Aber habt ihr auch mal das erlebt, dass ihr begeistert von einem ersten Entwurf wart und es kam gar nicht gut an?
Ja.
Ja, schon. Aber dann geht es um die Kommunikation. Ich glaube, das, was man vergisst, man denkt bei Filmmusik, man macht immer Musik und es ist doch das Schönste auf der Welt, aber die meiste Zeit verbringt man vor allem mit Kommunikation. Also wenn man Interesse an Musik hat, ist es gut, aber noch wichtiger ist es eigentlich, gerne mit Leuten zusammenzukommen und mit Leuten über Projekte zu reden, weil Sachen eben häufig angepasst werden.
Weil manche Sachen vielleicht erst im Kopf eines Menschen sind und man muss sie aber schon verstehen, damit man die richtige Musik dafür schafft.
Genau, man muss dann quasi diese Kommunikationsebene erreichen, also dieses Antasten. Mit Leuten, mit denen man schon vorher gearbeitet hat, funktioniert es meist besser, man kommt schneller zum Ergebnis. Mit neuen Personen ist es, wie schon erwähnt, so ein Eingrooven. Nach einer Zeit hat man das. Also nach so 2-3 Versionen hat man auf jeden Fall etwas, wo es abgenickt wird, aber es ist jedes Mal unterschiedlich. Und manchmal arbeitet man sehr lange daran, man macht 8 Layouts und dann heißt es plötzlich, vielleicht sind wir doch nicht so ganz geeignet. Aber das war Gott sei Dank nur einmal der Fall.
Das war ein absoluter Worst Case. Also man muss vielleicht noch etwas hinzufügen. Es ist, glaube ich, für Leute, die nicht mit Musik aufgewachsen sind, also die nicht mit, sag ich mal, Musikunterricht und so in dem Sinne, die nicht gelernt haben, über Musik wirklich zu reden, für die ist das total schwierig, die richtigen Worte zu finden, weil Musik
das sind ja oft Regisseurinnen und Regisseure.
Genau, oder die haben einen ganz eigenen Zugang zur Musik, der dann einfach völlig anders ist, auch sprachlich. Da ist dann eben, wie Leon schon sagt, diese Kommunikation, aber auch wirklich dieses Verstehen. Was meine ich? Was meinst du? Wo reden wir womöglich gerade aneinander vorbei, obwohl wir dasselbe Wort benutzen? Funky, groovy, jazzy. Was Leute darunter verstehen, das ist sehr, sehr unterschiedlich. Das heißt, es geht auch ganz viel darum, nicht nur unbedingt über Musik zu reden, sondern eben auch über Gefühle zu reden. Was möchte ich, dass die Zuschauenden fühlen? Was möchte ich womöglich dabei fühlen? Was fühle ich schon dabei? Und da kann es aber eben total hilfreich sein, einerseits, wenn man ein Instrument direkt dabei hat und einfach was vorspielen kann. Oder auch, wenn man eben sowas macht wie, okay, wir hören uns verschiedene Songs an, die wir beide mitgebracht haben und reden wirklich darüber, was genau ist das Element, was uns begeistert. Und womöglich ist es dann auch so, dass wir als Musiker etwas hören und sofort sagen, oh ja, ich finde da diese Gitarre, dieses Riff total cool. Und die Regie meint aber eigentlich das Feeling von der Stimme oder so. Da ist es unglaublich wichtig, eben diese kommunikative Ebene wirklich auch zu wertschätzen und auch sich die Zeit zu nehmen.
Also musikalisches Talent, Kommunikation. Dann ist jetzt aber für mich noch die Frage, also natürlich, ich beschäftige mich auch viel mit Filmmusik und ich habe natürlich als jüngerer Mensch daran gedacht, das auch zu machen. Und für mich war immer so, es ist ja nicht nur, ich schreibe eine schöne Melodie, sondern ich habe dann auch noch einen riesigen technischen Apparat, der dahinter steht, oder? Ich muss auch eine gewisse Begeisterung für Technik haben.
Genau, man muss verstehen, wie ein Film funktioniert, wie Timecodes funktionieren. Ja. Und wenn man eben auch mit Musikern dann live arbeitet, wie ein Clicktrack funktioniert, weil man synchron zu einem Bild arbeitet. Parallel muss man immer im Hinterkopf behalten, dass ein Picture-Lock Picture-Lock heißt, dass das Bild fertig ist, dass der Schnitt fertig ist, der Bildschnitt. Das gibt's nicht mehr so in der Art. Das heißt, es gibt Soft-Locks, Softlocks heißt, es kann alles danach noch verändert werden und man muss mit dieser neuen Situation zurechtkommen.
Das heißt, das Bild kann noch ganz andere Farben haben, oder was?
Farben sowieso, aber es geht eher um Schnitt.
Sich noch ändern. Ah, okay. Also genau. Das ist, also da können wir jetzt, glaube ich, auch soweit auch reden, das ist gar nicht mal jetzt irgendwie ein, in dem Sinn, deutsches Ding oder so, das ist weltweit auch so, auch in den USA, dass da noch teilweise, nachdem mit Orchester der gesamte Score aufgenommen wurde, noch weiter geschnitten wird und es dann sehr arme Leute gibt, die dann da arbeiten müssen, die Musik so zu schneiden, dass sie noch auf Bild passt. Das ist eben eine totale Herausforderung, aber eben auch genau diese technische Ebene.
Wir müssen uns quasi einerseits mit Audio-Workstations auskennen, mit verschiedensten. Also ich spreche jetzt hier so von, es sind bestimmt Zuhörer dabei, die es kennen. Pro Tools, Logic, Cubase, das ist alles dabei, Ableton auch. Und man muss das alles kennen. Man denkt am Anfang, ich komme da hin und ich kann einfach so arbeiten, wie ich bisher gearbeitet habe. Aber in der Filmbranche ist Pro Tools Standard. Das heißt, Pro Tools ist eigentlich ein Tool, wo man nach und nach merkt, dass, da komme ich nicht dran vorbei. Und genauso ist es auch mit einem Kompositionsprogramm. Ob es jetzt Cubase oder Logic ist, ist egal. Aber eins davon muss man beherrschen, muss man kennen. Manchmal ist es auch Ableton. Dann muss man sich mit Codecs auskennen. Was brauche ich überhaupt für meine Workstation, für ein Filmformat? Und das sind alles so technische Aspekte, die man vorher gar nicht kennt. Und dann kommen sie immer wieder. Man muss wissen, wie man Musiker aufnimmt, wie man Sachen verkabelt, welche Mikrofone wir jetzt eigentlich nehmen. Also das, was damals alles aufgeteilt war oder was in Amerika immer noch aufgeteilt ist, ist hier in Deutschland eine Personalunion.
Wie vielseitig das ist, das hören wir jetzt auch nochmal, denn wir hören auch Musik, die ihr für Games komponiert habt oder für ein Spiel. Das hört sich dann so an. Ja, vielleicht darf ich mal raten. Ich habe mich nämlich entgegen meiner journalistischen Ethik da nicht informiert, was das für ein Spiel ist. Geht's vielleicht um verschiedene Perspektiven, Verschiedenes aufzudecken? Oder also ist es irgendwie sowas?
Du bist, glaube ich, auf einer sehr guten Spur. Also das ist der Soundtrack zu einem VR-Game. Also es spielt sie mit dieser Brille und Kopfhörern auf und mit zwei Controllern in der Hand. Du bist, ja, wie das Spiel auch heißt, auf einer Lichtung. Alles ist schwarz-weiß um dich herum. Und du hast eine Taschenlampe in der Hand. Und du kannst mit dieser Taschenlampe in den Wald, der da um dich herum, so ein bisschen eine Mischung aus 2D, 3D animiert. Ich finde, es sieht super aus. Ich kann nicht genau sagen, was es ist. Du leuchtest da rein und manchmal passiert es, dass Elemente sich anfangen zu bewegen. Da kommt auf einmal irgendein kleines fliegendes Tier aus diesem Baumstumpf oder so heraus. Und mit der Idee, dass sozusagen Stück für Stück die Welt durch dein Handeln, durch deine Taschenlampe, wo du drauf leuchtest oder auch nicht, sich Stück für Stück aufhält und so ein bisschen und eben immer mehr Details preisgibt. Darum, ich meine, es ist ja eine Schwarz-Weiß-Welt und man hört und sieht nichts anderes als das, was das Spiel da jetzt hat. Also das ist ja dieser Sinn bei VR. Und das heißt, da hatten wir die große Herausforderung. Also wenn du jetzt dran denkst, du hast eine Brille auf dem Kopf und du siehst nichts anderes als das, was auf dem Bildschirm da ist. Und alles ist schwarz-weiß. Es ist eine Lichtung in einem Wald in schwarz-weiß. Manchmal weiß, weiße kleine Elemente, aber nicht viel. Da war die erste Assoziation sehr schnell, dass wir dachten, oh, das kann richtig unheimlich werden. Also wir hatten da eine erste Demo gemacht, wo wir deutlich mehr noch, sag ich mal, so ein bisschen verrückte, experimentellere Sounds gemacht haben. Nur da haben wir aber auch dann gemerkt, dass dann auf einmal das Spiel zu einem Horrorspiel werden würde und nicht mehr...
Nicht
diese,
entspannt.
Genau.
Und jetzt dann, ist es ja entspannt.
Es ist sehr entspannt, es soll sich halt sehr subtil in diese Szene einfügen, dass man aber schon gar nicht erst unterbewusst auf diese Horror-Assoziation kommt, sondern eben auf dieses, okay, ich fühle mich irgendwie heimelig, ein bisschen cozy, ein bisschen irgendwie warm und dass das eben durch die Musik vor allem kommt.
Das hat ganz gut geklappt, finde ich auf jeden Fall.
Vielen Dank.
Ich möchte jetzt nochmal den Elefanten im Raum ansprechen, denn hier sitzen jetzt nur Typen und bei Scoresnacks merke ich das auch, dass sehr viele Filmmusikkomponisten das Feld bestimmen. Ist es bei euch im Nachwuchs auch so oder habt ihr Filmmusikkomponistinnen jetzt in eurem Studiengang oder in eurem Bekanntenkreis?
Es gibt in unserem Studiengang Filmmusikkomponistinnen, die sind aber leider in einer ziemlich kleinen Minderheit. Wir haben jetzt das Gute, dass die Leitung unseres Studiengangs nun in den Händen von Maike Katrin Stein ist, also einer Filmmusikkomponistin. Wenn man jetzt so in die Branche sieht oder soweit wir das jetzt auch bisher durch das Studium, aber auch durch Festivalbesuche und sowas und unser Netzwerken konnten, ist es schon relativ auffällig, dass es da eine große Ungleichheit gibt, also weitaus mehr Männer als Frauen. Dem wird, soweit ich das auch mitbekomme, an vielen Ecken auch begegnet. Also es ist auch ja, soweit ich weiß, in einigen öffentlich-rechtlichen Produktionen ja so, dass es da inzwischen gewisse Quoten gibt, die erfüllt werden müssen. Aber ja, also ich kann, sofern jetzt Leute hier zuhören, alle wirklich auch nur ermutigen, wenn ihr ein wenig Projekterfahrung und Lust habt, meldet euch auch sonst einfach beim Filmmusikstudiengang. Das ist wirklich ganz unproblematisch, sich da auch vorab einfach Informationen zu holen. Und selbst wenn man dann merkt, okay, ich muss vielleicht noch irgendwie einen Bachelor machen oder einfach noch ein bisschen Projekterfahrung sammeln. Ich glaube, das, was auch für uns immer wieder total wichtig ist, ist auch letztlich dieses Netzwerken. Also auf Festivals gehen, Leute anschreiben und sich irgendwie vernetzen, ins Gespräch kommen. Und dadurch kann man dann, so hoffe ich, einen guten Weg in die Branche finden.
Und ich glaube, es sind auch Strukturen, die jetzt nach und nach aufgebrochen werden. Das braucht aber Zeit. Also wenn ich auch an meinen ersten Studiengang denke, es war auch ein Musik- und Medienstudiengang, technisch angehaucht. Und auch da war 5% Frauenquote von 20 Leuten, war dann eben eine. Ist das, passt das? Ein 20. doch, passt. Müsste passen.
Passt.
Und das hat sich mittlerweile geändert in dem Studiengang, weil wir sind ja ein Aufbaustudiengang. Also man muss vor unserem Studiengang noch was anderes gemacht haben. Das heißt, das sind ganz lange Zeiträume. So ein Bachelor muss erstmal gemacht werden. Und in diesem Bachelor sehe ich jetzt schon, also auf den Socials sieht man, dass viel mehr Frauen mit dabei sind, viel mehr Frauen eine Stimme bekommen. Und ich glaube, das ist wichtig, damit man eben eine Vorbildsfunktion irgendwie bekommt, eine Vorbilder bekommt und weiß, da sind auch andere Frauen mit dabei. Und ich glaube, das ist jetzt mehr und mehr dabei. Es dauert, aber ich glaube, es wird in den nächsten 5 Jahren sich weiter aufteilen und mehr Frauen werden in der Branche auch sein, was ich sehr gut finde.
In 20 Jahren, wenn ihr euch da im oder ohne Kollektiv gerade seht, wie würdet ihr sagen, ist da die Lage für Filmmusikkomponierende? Kann man das abschätzen? Auch natürlich wieder mit KI und anderen Dingen. Wie ist gerade so die Lage, an Jobs zu bekommen und wie glaubt ihr, wird sich das ändern?
Also ich glaube, das ist der andere Elefant im Raum. Also die KI ist auf jeden Fall da. Sie wird benutzt und sie wird verwendet. Wir benutzen es auch teilweise, aber eben anders. Also gerade am Anfang, als die KI aufgekommen ist, haben wir es natürlich ausgetestet, um zu sehen, was kann man damit überhaupt machen. Und wir haben dann schnell gemerkt, dass es eben Grenzen gibt und dass wir nicht mit einer KI eine Geschichte erzählen wollen und auch nicht können, sondern die bildet Musik ab, die schon existiert. Sie generiert es aus bestehenden Werken. Und ich glaube, man kann es in Zukunft für sich selber nutzen. Also ich spreche jetzt so vom Edit-Raum und dann können Arbeitsprozesse optimiert werden. Da würde ich jetzt nicht ausschließen, dass wir dabei wären. Ich weiß nicht, also Prognose für die nächsten 20 Jahre ist, glaube ich, unmöglich, weil einerseits sieht man eben, dass Stellen gestrichen werden aufgrund von KI. Andererseits gibt es neue Filmförderungspläne, gerade auch im europäischen Bereich jetzt, die dazu führen werden, dass mehr Leute Jobs finden in dem Segment. Das heißt, dass es diese große Hoffnung ist da. Und ich glaube, wenn man Filmemachende, die wollen mit Menschen zusammenarbeiten. Also wir sind in diesem Gewerk, um zu kollaborieren. Und dieser ganze Arbeitsprozess, es ist nicht eine Person, die für den Film steht, sondern es ist ein riesiges Team. Und ich glaube, letztendlich wird man auf die filmische Landschaft schauen und wissen, das ist human-made. Ich glaube, es wird so eine Art Siegel geben, das kommen wird. Und die Leute wollen, dass es von Menschen kommt. Es ist nicht einfach, aber es war es noch nie. Also ich glaube, wenn man Filmmusik macht, will man jetzt nicht das große Geld, sondern man macht es eben aus Leidenschaft. Und das Wichtigste ist eben so ein Durchhaltevermögen. Man macht es eben nicht von jetzt auf gleich, sondern man muss sich da einen Monat hinsetzen und an einem Song schreiben und dann wieder verwerfen. Es geht um den Prozess. Und ich glaube, das bleibt.
Möchtest du noch was hinzufügen, Clemens?
Im aktuellen Moment bin ich schon so unglaublich froh und glücklich, dass ich so viel erleben konnte bis jetzt. Also diese Erfahrung, die wir schon jetzt innerhalb von circa 2,5 Jahren Studium sammeln konnten mit den Projekten, mit den Aufnahmen, durch den Unterricht, durch die ganzen Gastdozierenden, das ist so unglaublich viel und das ist jetzt schon ein ganz reicher Erfahrungsschatz, der im Grunde genommen von Tag zu Tag wächst, was ich als ein ganz großes Geschenk und Privileg empfinde. Und wenn das irgendwie klappt und da sich gute Möglichkeiten aufbauen, dass eben Netzwerke bleiben, bestehen bleiben, dass neue Ideen, neue Filme aufkommen und dass wir uns da auch kreativ einbringen dürfen, das wäre ein absoluter Traum.
Das wünsche ich euch natürlich sehr. Zum Abschluss, denn Besprechungswünsche sind ja das A und O hier in diesem Podcast. Ohne dass ihr jetzt wisst, welche 200 Filme wir schon besprochen haben, habt ihr Scores, die ich mir auf jeden Fall nochmal anschauen sollte oder die Zuhörenden auf jeden Fall einmal schauen oder hören sollten? Habt ihr da so ein oder zwei im Kopf, die euch schon immer beeindruckt haben?
Ja, ich glaube, da verbinden wir uns.
Verbinden wir uns,
ja. Also wenn das kommt, was ich denke, was kommt, dann ja.
Ich denke auch etwas. Ich fange mal an. Was mir da irgendwie immer sehr schnell kommt, ist der Score zu Tenet.
Tenet.
Ja, von Ludwig Göransson zu dem gleichnamigen Film von Christopher Nolan. Das ist,
haben wir schon mal besprochen.
Habt ihr schon besprochen, wunderbar. Ich finde halt eben,
habe ich auch gehört,
der hat eine wunderbare rhythmische Vielfalt und diese ganze Motivik, die er da aufbaut, obwohl es ja im Grunde genommen ein nahezu reiner Synthesizer-Score ist, die finde ich, die habe ich in dieser Form irgendwie noch nie so in einer Filmmusik erlebt. Zumal ich es auch so beeindruckend finde, wie sich das mit dem Bild verbindet.
Mathieu Lamboulet, der sagt im ersten Moment vermutlich gar nichts, aber der hat die Musik zu Lupin gemacht und ich bin ganz großer Fan von Verbindung von orchestraler Musik mit eben Pop-Elementen und das mit gutem Geschmack. Also es wird zum Beispiel auch bei Sherlock, bei der BBC-Serie gemacht mit David Arnold. Da bin ich sehr großer Fan von. Also Serienmusiken mag ich extrem gerne. Auch da in extrem kurzer Zeit viel geschafft, aber Mathieu Lamboulet macht es irgendwie so, dass Live-Musik, also Musik, die im Bild auch gespielt wird, plötzlich im Score auftaucht und fließend ineinander übergeht. Das war auch bei dem Klang des Herzens der Fall. Also das kann ich auch nochmal sehr ans Herzen legen. So der Marc Mancina, wenn man so Verbindung von Orchester und Band mehr erleben möchte, dann sollte man sich diese Person mal anschauen. Also der hat auch zum Beispiel für Moana 2 ein paar Songs mit komponiert und orchestriert, glaube ich. Und das macht mir immer eine Gänsehaut.
Dann vielen Dank, dass ihr beide da wart und alles Gute und bis dahin.
Vielen Dank.
Scoresnacks ist eine Produktion von SWR Kultur. Ich bin Malte Hemmerich, Host und Autor dieser Folge. Meine Gäste waren Leon Maximilian Brückner und Clemens David Kraus. Ihr Musikkollektiv heißt Samples unterm Sofa. Technik Andrea Gress. Im Scoresnacks-Team sind außerdem Annika Knoch und Henriette Schröers.